Guten Morgen. Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr erschienen seid, um diese Begegnung zu haben in Bezug auf die Offenbarung. Wir haben die ganze Woche, also ab Dienstag, uns mit Themen der Offenbarung auseinandergesetzt. Wir haben ungefähr im Kapitel 7 einen kurzen Rückblick gegeben. Wir wollten verstehen, wer waren die 144.000, von dem die Bibel die Rede ist. Warum? Weil unser Thema ist eigentlich Offenbarung 14. Das ist das Thema, das wir während dieser Woche haben sollten. Und um Offenbarung 14 zu verstehen, weil es handelt sich um einen historischen Abriss, muss man Teile vorher besser verstanden haben. Und so werden wir heute fortsetzen mit unserem Offenbarungsseminar. Und einige von euch haben Teile von dem, was ich alle diese Tage erklärt habe, nicht gehört. Und damit ihr einen Einstieg haben, damit wir eine kleine Angleichung haben, wollen wir hier einige von diesen Gedanken wiederholen, damit wir weitermachen können. Erstens, ich habe gesagt, dass wir, wenn wir uns mit der Offenbarung auseinandersetzen, sehr vorsichtig sein sollten. Nicht einfach darauf spekulieren. Heutzutage, wir finden manchmal in unseren Gemeinden eine regelrechte Explosion der Untersuchung der Offenbarung, indem es plötzlich das Thema die Freimaurer sind oder eine Verschwörungstheorie oder irgendetwas, was im Mittelpunkt gestellt wird und uns verkauft wird, als dass das Thema der Offenbarung sei. Aber wir haben sehr deutlich festgestellt, dass das Thema der Offenbarung hat nicht mit Verschwörungen zu tun, sondern ist die Offenbarung Jesu Christi. Also erster Punkt, was wir festhalten sollten, ist nicht Offenbarung von Verschwörungen, nicht Offenbarung von Tieren, sondern es handelt sich um das Wirken Jesu Christi im Himmel. Und dabei muss man berücksichtigen, dass im Jahr 70 unsere Zeitrechnung Jerusalem zerstört wurde, der Tempel zerstört wurde, die Geräte des Tempels wurden von den Römern mitgenommen und wie ich gestern gesagt habe, kann man die Abbildung dieses Gerätes sehen in den Titusbogen neben das Kolosseum in Rom. Ne? Da kommen die römischen Soldaten mit den Sachen, die von den Tempeln sind. Das heißt, Tempel auf dieser Erde gibt's nicht. Johannes ist in dieser Zeit wahrscheinlich in Ephesus. Einige meinen, dass er auf der Insel Patmos verbannt wurde. Meinen, weil Johannes sagt das nicht. Er sagt, ich war auf der Insel, die Patmos heißt, wegen des Wortes Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Er sagt nicht, ich war auf der Insel Patmos, weil mich dort Domitian verbannt hat. Ne? Sondern der Grund, was er uns gibt, hat mit einer Verfolgung nichts zu tun. Und ich kann mich erinnern, und das ist vielleicht, warum ich mich mit der Offenbarung besonders auseinandergesetzt hatte, als ich zum ersten Mal so mit 10 Jahren mit der Offenbarung auseinandergesetzt habe, also vor vielen, vielen Jahren, mir fiel auf, dass Uriah Smith beschrieb die Insel Patmos als einen kleinen Felsen mitten im Meer. Und der Eindruck, der bei mir blieb von der Insel Patmos, war, dass es war irgendwie so ein kleiner Stein, wo Johannes allein gelassen wurde. Und praktisch, dass Johannes die Füße im Wasser haben musste und auf die Insel saß, weil zu klein diese Insel war. In der Zwischenzeit, wir waren schon einige Male auf der Insel Patmos, eine Insel mit 11 Kilometer lang, etwa der breiteste Stelle ist 5 Kilometer breit, hat manche Anhöhe bis fast 1000 Meter, nicht wahr? Und ist in der Lage, in der Landwirtschaft genügend Nahrungsmittel zu produzieren für etwa 3500 Menschen. Und die Insel ist nicht ein vulkanisches Gestein, wie die Kommentatoren sagten, sondern ist sedimentaren Ursprungs. Man kann die Folge der Sintflut auf die Insel Patmos sehen. Nee, also das ist manchmal, die Kommentatoren hat eine von dem anderen abgeschrieben und niemand hat sich die Arbeit gemacht zu sehen, ist es tatsächlich so am Ort. Und ich habe damals, bei meiner dritten Reise nach Patmos, war eine Gruppe von 55 Personen mit mir. Wir hatten eine Taufe auf Patmos gehabt. Zwei liebe Menschen ließen sich auf Patmos taufen. Und ich möchte euch kurz einige Geschichte im Zusammenhang mit dieser dritten Reise erzählen, die gewaltige Auswirkungen haben sollte. Es kam zum ersten Mal unter uns zwei Personen aus Eisenach. Eine war vor kurzem getauft. Die andere war absolut ungläubig. Der Mann, der vor kurzem getauft war, war vormals Sekretär der Erziehungsgewerkschaft des Landes Thüringen. Er war der Sekretär in der Kommunistischen Partei, eine hohe Position. Ne? Und es war genau die Zeit nach der Wende. Und die Leute im Osten, das Einzige, was sie wollten, ist die Welt kennenlernen. Ne? Man war völlig abgesperrt, man konnte nicht von außen sehen. Und der Bruder fand ein Prospekt des Süddeutschen Verbandes, wo es gesagt wird, eine Patmosreise, eine sieben Gemeinden um Patmosreise, und es war unter meine Leitung. Es kamen anderen auch, etwa fünf Nicht-SDA, und wir waren eine Gruppe von 55 Personen. Mussten wir also in zwei Busse fahren. Und auf die Insel Patmos sind wir mit einem Schiff gefahren, von Kushadasi auf nach Patmos in etwa 40 Kilometer, etwa 4 Stunden Fahrzeit. Und wir sind dort nach Patmos gefahren und wollten uns die Insel anschauen. Die Frau dieses Mannes aus Eisenach war eine Ärztin, voll Anhängerin der Evolutionstheorie. Und wir kamen auf die Insel Patmos und ich begann an zu beschreiben die Beschaffenheit der Insel. Die Mehrzahl der Kommentatoren sagen, dass Patmos eine vulkanische Insel sei. Und ich sagte, das stimmt aber nicht. Und weil ich sagte, das stimmt aber nicht, wurde sie neugierig. Nein, sagte ich, man kann auf die Insel Patmos die Schichten sehen, die eigentlich nur erklärbar sind, wenn wir an eine große Flut denken. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und wir wollen das auf dem Lande sehen. Zuerst, als wir schon seitlich von der Insel kamen, die Teile, die direkt gegen das Meer gehen, wo geschnitten sind, zeigten verschiedene Schichten. Und verschiedene Schichten deuten auf Wasser hin. Die Schichten können durch Winde oder auch durch Wasser Aber man merkt sofort, wenn die Schichte durch Wind gewildert sind, es bleibt nur Sand. Dagegen, wenn dieses Material im Wasser aufgelöst war, es werden sedimentären Steine, also wie Schiffer oder ähnliche Steinarten. Und das, man konnte es von Weitem sehen, dass die ganze Insel so mit Schichten bedeckt war. Und erst nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, hatte man eine Straße da gebaut. Und wenn man eine Straße baut und die Insel ziemlich bergig ist, sehr häufig muss man auch einen Einschnitt in den Berg machen. Und da werden sichtbar die Schichten, die, wenn die Insel aus Sedimente besteht. Ne? Und wenn die Insel vulkanisch wäre, man hätte Lava-Ablagerung gefunden. Ne? Und ich habe gesagt, ist keine vulkanische Insel, ist eine sedimentäre Insel. Aber es war vulkanische Tätigkeit auf der Insel gewesen. Vulkanische Tätigkeit konnte man feststellen, aber die Insel an sich, die Struktur der Insel war sedimentär. Und die Frau hörte das ganz aufmerksam zu. Zum ersten Mal war sie in Kontakt mit Adventisten. Sie wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen, als er sich entschieden hatte, Adventist zu werden. Ne? Also die Familie, die Ehe war auf die Kippe. Heute muss ich sagen, dass die ganze Familie, Mutter, Kinder und auch die Frau getauft sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ne? Und wir kommen dann auf die Insel Patmos und ich führe sie da, wo die Straße gebaut ist, und ich beginne an, die Schichten zu erklären. Und es war interessanterweise eine von diesen Schichten, 1,20 Meter stark, nur aus Kreide, aus Kreta. Wie kann eine Schichte aus purem Kreta ohne Zwischenablagerung entstehen in vielen Millionen Jahren? Kann? Kann? Nein, nicht wahr? Logisch, nein. Sie hat auch das verneint. Und dann fragte ich, wie kann man so dumm sein und an die Evolutionstheorie glauben? Ne? Ich wusste gar nicht, dass sie Evolutionistin war. Aber sie war zutiefst betroffen. Zutiefst betroffen. Und unmittelbar danach sind wir auf den Kloster und danach sind wir mit dem Bus am Strand gegangen und zwei Personen wurden getauft. Ich hatte die Predigt gehalten, ich machte aufmerksam auf Gott, auf Christus, der Schöpfer von Himmel und Erden, und ich machte aufmerksam auf die Erlösung. Und die Frau hörte aufmerksam zu. Wir fuhren zurück, wir waren wieder in Kushadasi, Ephesus. Und am nächsten Tag begann unser Seminar, Offenbarungsseminar. Und es war nur den ersten Teil vergangen. Zwei Tage. Und plötzlich kommt sie zu mir: Ricardo, könnte ich mit dir sprechen? Ja, sagte ich, kein Problem. Weißt du, sagte ich, möchte mich taufen lassen. 14 Tage vorher wollte sie scheiden wegen dem Mann. Als sie auf dem Flugzeug, auf dem Flughafen kam, wollte nicht mit einer Sekte irgendwo hingehen. Und kurz danach wollte sich taufen lassen. Ne? Und man kann sehen, wie der Geist Gottes wirkt, wenn jemand aufrichtig ist. Ne? Und wir sind immer noch befreundet und besuchen wir uns gelegentlich. Und es ist interessant festzustellen, wie wächst im Glauben diese Familie und wie wächst auch die Gemeinde Eisenach, eine Gemeinde, die am Sterben war. Aufgrund von dieser Entscheidung ist die Gemeinde jetzt floriert, die Gemeinde, ne, wo man nicht mehr dachte, man dachte, dass demnächst die Gemeindeort aufgegeben werden sollte. Ich habe stark dafür gekämpft, dass es nicht so ist, muss ich sagen, auch weil dort in Eisenach hat Luther das Neue Testament übersetzt. Und dank dieser Tat von Luther haben wir heute auch, können wir direkt in der Bibel lesen. Die Menschen begannen sich anzutrauen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Und deswegen, ich glaubte, dass in Eisenach muss eine, auch wenn ein kleines Licht, aber noch ein Licht bleiben, die aufmerksam macht auf die großen Hoffnungen, die wir in der Bibel finden. Wir haben uns auseinandergesetzt mit Offenbarung Kapitel 14. Nicht wahr? Bis gestern kamen wir bis Offenbarung Kapitel 14. Wir hatten gesagt vorher, dass man muss da vorsichtig sein, etwas hinzuzufügen oder etwas hinwegzunehmen von der Offenbarung. Das ist lebensgefährlich. Und daher, wenn wir mit der Offenbarung auseinandersetzen, müssen wir immer auf dem Rahmen der ganzen Bibel auseinandersetzen. Und wir haben uns gekümmert über die Entstehung von einer Gruppe, die unterschiedlich in der Offenbarung genannt wird. Hier stehen die 144.000, ne, Kapitel 14, Vers 1, und ich sehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirn. Wir haben ausdrücklich aufmerksam gemacht, was das bedeutete in dem Zusammenhang. Und wir haben auch das Thema der Entstehung des Volkes Gottes in der Endzeit besprochen. Ne, vielleicht muss man einen anderen Text nehmen, damit ihr nicht immer das Gleiche hört. Ich war einen anderen Text aus der Bibel nehmen, und zwar aus Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16, wo Jesus Christus etwas sagt nach dem Bekenntnis des Petrus. Dieser Text wird für die katholische Kirche verwendet als Autorität der katholischen Kirche. Du bist Petrus, nicht wahr? Kapitel 16, Vers 13 und folgende. Da kam Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, damit eine Idee haben, das ist da, wo die Golanhöhe ist, wo die Probleme zwischen Syrien und Israel sind. Aber, sagen wir so, vor der Golanhöhe, es ist aber eine der Quellen des Jordans. Ne? Der Jordan hat drei Quellen. Eine ist in Caesarea Philippi, die zweite ist in Dan und die dritte ist in Libanon. Nicht wahr? Es kommt von den Hermon her. Also drei Quellen des Jordans, die zusammenkommen, und Jordan bedeutet von Dan nach unten. Ne? Jordan. Ne? Der Name Jordan hat also diese Bedeutung. Und Caesarea Philippi, also die Quelle vom Osten her, ist in Caesarea Philippi. Direkt am Schluss der Golanhöhen. Ne? Wenn ich dann wieder hochgehe, gehe ich auf diesem Gebiet, wo die Vereinten Nationen eine Pufferzone haben, zwischen Syrien und Israel. Ne? Zwischen Israel. Und Jesus fragte seine Jünger, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Also, was machte Jesus Christus? Das würde man heute nennen, das eine Meinungsumfrage. Meinungsumfrage. Was habt ihr gehört? Nicht wahr? Was die Leute sagen, dass der Menschensohn sei. Und mit der Ausdruck Menschensohn bezog sich auf sich selbst. Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Also die Juden hatten eine interessante Vorstellung. Sie dachten, dass die Propheten wieder aufstehen könnten oder vielleicht als Geister erscheinen und sich nochmal dem Volk stellen und nochmal dem Volk etwas sagen. Ne? Also es sind lauter Namen von Menschen, die gestorben sind. Ne? Aber Christus war lebendig da. Ne? Aber er wurde verglichen vielleicht mit das Wirken von Jeremia, mit das Wirken von Johannes des Täufers, das Wirken von Elia, nicht wahr? Oder der anderen Propheten. Und er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und verstehen wir, liebe Geschwister, das ist eine wichtige Frage. Was sagt ihr? Wer ist Jesus für dich? Das ist die wichtigste Frage. Was ist Jesus für mich? Was ist Jesus für dich? Ein großer Mann. Ein kleiner Mann. Ein guter Mann, ein Wundertäter, was ist Jesus für dich? Wie hätten wir geantwortet auf die Frage, die Jesus direkt an seine Jünger richtet? Denken wir, dass wir Jünger Jesu wären und Jesu da, hier neben mir wäre. Ne? Und Jesus stellt diese Frage, was sagt ihr, dass ich bin? Wer bin ich? Könnt ihr euch erinnern, vielleicht vor Jahren, dieser Robert Lemke hat ein Fernsehprogramm gehabt mit der Frage, wer bin ich? Und der Mensch musste nur ein bestimmtes Zeichen machen und da waren vier Personen, die zu raten haben, welchen Beruf diese Person haben konnte. Man konnte ihm nicht fragen, sondern man konnte sagen, was sie machen, steht mit dem und dem und dem in Verbindung. Der andere musste denken und sagen, ja, nein. Ne? Also sehr interessant, dieses Programm von Robert Lemke. Jesus stellt die Frage, wer bin ich? Wer ist Jesus Christus für dich? Verstehen wir, liebe Schwester, und ich bin sicher, dass wenn wir hier eine Meinungsumfrage durchführen würden und jeder von euch auf ein Papier schreiben würde, wer Jesus ist, wir würden sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Einige Antworten würden sicherlich treffen, aber andere Antworten sind Aspekte, die für uns eine bestimmte Bedeutung erlangt haben. Wer bin ich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wer bist du? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, dem Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und hier merken wir den Unterschied. Offenbarung von etwas ist etwas darlegen, die anscheinend nicht so ist. Vergessen wir nicht, Jesus Christus sagte, was sagen die Menschen, dass der Menschensohn sei? Und was sagte Petrus? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber Christus hat gefragt, wer ist der Menschensohn? Er sah aus wie ein Mensch. Und was erkannte Petrus? Du bist Gottes Sohn. Aber Jesus sagte nicht zu Petrus, ja Petrus, ich bin es, sondern Gott hat es dir offenbart. Nicht wahr? Fleisch und Blut haben dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Eine Offenbarung. Und deswegen das Thema der Offenbarung hat eigentlich mit der Darlegung von dem, was Jesus Christus im Himmel tut, wo wir gar nicht hinkommen können. Wer kann von uns im Himmel kommen? Wir haben seit etwa 50 Jahren bauen Raketen. Und unsere Raketen sind großartige Maschinen. Aber wenn wir Menschen schicken, wir haben bis zum Mond einige Menschen geschickt und glücklicherweise sind sie zurückgekommen. Der Mann im Mond. Aber der Mond ist hier um die Ecke, wenn wir vergleichen die Größe des Sonnensystems. Der Mensch ist sehr, sehr stolz über alles das, was er weiß und erfahren hat. Aber in Bezug auf den Weltall hat einen kleinen Sprung gemacht. Wenn wir von Weitem schauen würden, von den Sternen, die zum Beispiel 1000 Lichtjahre von uns entfernt, würde man das gar nicht merken, weil der Mond mit unseren Teleskopen kann man von dieser Entfernung nicht mehr sehen. Also der Mann kann man noch weniger sehen mit den Teleskopen. Und wir sind stolz auf das, was geschah. Gut, liebe Geschwister, das ist wichtig zuerst, dass wir erkennen, dass die Offenbarung versucht, Jesus Christus im Mittelpunkt zu stellen. Und hier wird in Offenbarung 14 Jesus Christus mit seinem Volk zusammen gezeigt. Ich war Offenbarung 14,1, da stehen das Lamm auf dem Berg Zion und mit ihm die 144.000. Und wir haben uns immer versucht, lieber zu identifizieren, ganz genau, wer sind die 144.000. Und manchmal gab es große Streit und für zur weiten Fahrt, es ist nicht so wichtig zu wissen, wer sind die 144.000, sondern welche Eigenschaften haben sie. Und diese Eigenschaften der 144.000 sind die gleichen Eigenschaften, die wir in der Bibel finden, die von Gott gedacht sind für alle Erlösten. Wir wollen einen Text im Psalm in den Psalmen lesen. Hier in diesem Text wird gefragt, wer darf auf dem Berg Gottes gehen? Also wer darf auf dem Berg Zion gehen? Wer darf auf dem Berg Zion gehen? Das ist Kapitel 5, also Psalm 15. Vers 1, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Berg Zion, Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet vom Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleugnet, wer seinen Nächsten nicht Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer die Verworfenen für nicht achtet, aber eher die Gottesfürchtigen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nicht nimmt Geschenke wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmer mehr wanken. Ne? Psalm 15. Was habe ich gesagt? 15, also. Psalm 15. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Das ist der Psalm, nicht wahr? Wer untadelig lebt und tut. Wie sind die 144.000? Untadelig. Ne? Wer wird schließlich mit Christus zusammen sein? Die Leute, die untadelig sind. Und sind sie diese Leute untadelig, weil sie nie etwas Falsches gemacht haben? Nein. Sie sind untadelig, weil sie die Gerechtigkeit Christi angezogen haben. Das Geschenk Gottes. Deswegen aus Gnade seid ihr selig geworden und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Aber wir haben angenommen das, was uns geschenkt wurde. Das heißt, wir sind bewusst, dass Christus uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen, dieses Kleid, was Christus uns schenkt, anzuziehen. Die Gerechtigkeit ist das Kleid der Heiligen. Und wir haben schon untersucht, was heilig bedeutet. Und dass wir geheiligt werden, nicht durch unsere gute Taten, sondern ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Das heißt, Jesus hat uns geheiligt, hat uns sein Geist gegeben und Jesus hat uns gerecht gemacht. Und wir dürfen anziehen dieses Kleid, das Christus uns schenkt, weil wir vertrauen an ihm. Nicht wahr? Deswegen, liebe Geschwister, wenn hier die 144.000 stehen und wird mir gesagt, sie sind untadelig, ja, im Alten Testament muss denn auch untadelig sein, die Leute, die auf den Berg Gottes gehen wollten. Verstehen wir? Das heißt, es handelt sich nicht, dass Gott eine niedrige Norm früher angewandt hat und eine ganz hohe Norm am Ende der Zeit. Ne? Es gibt keine extra Wurst für die Adventisten. Ne? Die Erlösung geschieht, alle Menschen sind vor Gott gleich. Und die Voraussetzungen, um das Reich Gottes zu kommen, sind für alle Menschen gleich. Gott sagt, wie kann ich diesen Kleid bekommen? Ne? Wir lassen uns taufen, damit der alte Mensch stirbt und ein neuer Mensch lebt. Und dieser neue Mensch, wie kommen wir auf diese Welt? Wie kommen die Kinder auf diese Welt? Gekleidet oder nackig? Nackig. Was machen die Eltern? Ganz schnell packen sie zusammen und machen sie zu. Als mein Sohn geboren wurde, ist am Freitagnachmittag geboren, mich die Krankenschwester angerufen, Herr Mospalia, kommen Sie schnell, Sie sind Vater eines Sohnes geworden. Damals gab es keine Vorankündigung, was für ein Geschlecht ein Kind sein sollte, nicht wahr? Wurde nur unmittelbar nach der Geburt kontrolliert. Ist das Kind ein Sohn oder ist ein Mädchen? Und weil die Kinder nackig kommen, weiß man sofort, ne? Es ist Sohn oder es ist eine Tochter. Und selbstverständlich, ich wollte mein Söhnchen kennenlernen. Wenn ich aber am Krankenhaus kam, wurde mir ein Paket vorgestellt. Und da war so ein ganz kleines Gesichtchen. Ne? Ganz kleines Gesichtchen. Und Der kleine Kerl war ziemlich müde, hatte viel gearbeitet, aber trotzdem gab sich die Mühe, ein Auge, so der linke Auge zu öffnen. Und ich hatte den Eindruck, dass er mich genauso untersuchte, vom Fuß bis zum Kopf. Du bist mein Vater also. Also, das sind Eindrücke, die bei einem bleiben. Also, auf jeden Fall ist interessant hier diese Sache. Die Kinder kleiden wir, und wenn wir neugeboren werden, müssen wir wieder gekleidet werden. Mit welchen Kleider? Mit den Kleider, die uns Jesus Christus schenkt. Die Kleider der Gerechtigkeit. Die Kleider des Heils. Nicht wahr? Die Kleider, in denen wir vor Gott bestehen können. Das heißt, obwohl wir viele Untaten begangen haben, Jesus Christus kann meine Sünden vergeben und will meine Sünden vergeben und will mir geben sein Leben. Wir sind mit, haben wir Christus überzogen. Nicht wahr? Das ist eine, wir werden im nächsten Quartal Galaterbrief untersuchen. Und hier steht wie folgt in Galaterbrief Kapitel 3, Vers 27. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Christus anziehen. Ne? Das heißt, wer ist dann vor Gott? Christus. Ne? Also, ihr habt Christus angezogen, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus geworden. Gottes Kinder in Christus Jesus, weil wir Christus angezogen haben. Ne? Das ist also die Idee, und in diesem Sinne die 144.000, weil sie Christus angezogen hatten, sie haben taufen lassen, ihr Leben Christus anvertraut, sind sie jetzt untadelig vor Gott. Ne, denken wir zum Beispiel, wir haben zwei Beispiele. Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Vater des Glaubens. Aber Abraham war ein Mann ziemlich normal. Er hat eine Frau gehabt, eine Nebenfrau. Danach hat er einige Frauen nach dem Tod von Sarah, hat ihm mehrere Kinder in die Welt gesetzt, auch über die 100 Jahre hinweg. Also, der war ziemlich lebhaft, der Abraham. Und wenn ich denke an David, David bekam der Titel Freund Gottes. Und ich denke immer, der liebe Gott hätte sich bessere Freunde aussuchen sollen. Ne? Also nicht eine so wie David, schließlich diese Geschichte mit Bethsabe und Uriah Ethäo und die vielen Frauen, was er hatte, das ist nicht, also so ein Freund sich auszusuchen, ne? Der Freund Gottes, David. Aber es ist interessant, dass damit Gott, möchte uns Gott zeigen, dass für ihn kein Ding unmöglich ist. Er kann aus einem schlimmen Sünder ein Gotteskind machen, wenn der Mensch an Gott vertraut. Und deswegen die Eigenschaften der 144 müssen wir in diese Warte sehen. Selbstverständlich, wenn ich sehe mein eigenes Leben, ich denke, ich gehöre nicht dazu. Wenn ich sehe aber das, was Christus für mich macht, ich sage, ja, ich gehöre dazu. Verstehen wir? Das ist der Unterschied. Durch eigene Werke, niemals, wird zu der 144.000 kommen. Und in diesem Augenblick werden drei Engel gezeigt, die eine nach dem anderen kommt. Ihr könnt reinkommen, kein Problem. Komm rein nur. Komm. Nicht wahr? Einige trauen sich nicht reinzukommen. Jemand soll sie vielleicht einladen, dass sie kommen. Ich bin ein bisschen still, damit alle hineinkommen. In das hier, in der Offenbarung, Kapitel 6 bis Kapitel 14, Vers 6 bis Vers 12 über drei Engels Botschaft etwas verkündigt wird. Und wir glauben als siebenten Tag der Adventisten, dass diese drei Engel, die drei Botschaften übermitteln, eine Aufgabe ist, dass diese Gruppe der 144.000 zusteht. Ne? Das Wort Engel bedeutet eigentlich vom Griechischen her, ist das Wort Angelos nur Bote. Nicht unbedingt so ein geflügeltes Wesen, ne? Eigenschaft bringen. Ich bin sehr häufig von Chile nach Europa geflogen und bin ich immer in ein Jumbo-Fass geflogen, mitten durch den Himmel. Ne? Und ich wurde eingeladen, um Vorträge hier im deutschsprachigen Raum zu halten. Vorträgen zu halten in den Gemeinden und manchmal kamen auch Fremde dazu und diese Fremde nahmen eine Entscheidung für Christus. Ne? Also das muss man bedenken. Das heißt, heute vielleicht in Bezug auf die Verkündigung der Botschaft, es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die früher nicht da waren. Und vielleicht deswegen wird diese Symbol, ein Engel fliegen mitten durch den Himmel. Vergessen wir nicht, wenn wir die Reisen des Paulus untersuchen, Paulus war ein großer Wandersmann. Er sagte, mein Vater war ein Wandersmann und ich bin auch dazu. Ne? Und der ist gewandert und gewandert und das Evangelium verkündigt. Ohne diese vielen Kilometer, die Paulus gewandert ist, ungefähr etwa 5000 Kilometer in ihr Leben, ist er gewandert, um das Evangelium zu verkündigen, wären die Gemeinden in Europa und in Kleinasien nicht entstanden. Aber man kann eigentlich zu Fuß sehr langsam etwas machen, ne? Heutzutage gehen wir wenigstens mit einem VW durch die Gegend. Ne? Und manchmal, ich bin mit dem Flugzeug gekommen und danach mit Autos. Und nur in einem Jahr hatte ich so 60, 70, 80.000 Kilometer hinter mir gehabt. Nicht wahr? Von hier bis da und dies und jenes gemacht. Das war tatsächlich also eine neue Form der Verkündigung. Und wenn das Hunderte von Predigern machen, nicht wahr, zeigt uns eigentlich, dass die Botschaft in andere Dimensionen jetzt verbreitet werden kann. Aber wir müssen hier unterscheiden zwischen die erste Engelsbotschaft, die zweite und die dritte. Die erste Engelsbotschaft bringt das ewige Evangelium und den Auftrag lautet, er muss dieses ewige Evangelium an wem verkündigen? An wem? Lesen wir Offenbarung 14, Vers 6, zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. An wem muss das Evangelium verkündigt werden? An allen. Verstehen wir, das ist der Unterschied. Eine gute Nachricht kann man allen verkündigen. Aber wenn ich sage, zum Beispiel die zweite Engelsbotschaft, und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Ist eine gute Nachricht oder ist eine schlechte Nachricht? Bitte? Ja, selbstverständlich, verstehen wir, das heißt, aber wenn Babylon gefallen ist, nützt, dass ich dem Babylonier sage, du bist gefallen. Ne? Hätte es sich gelohnt, dass die Israeliten, als die Medoperser kamen und den König töteten und töteten etwa 100.000 Babylonier, die Israeliten begonnen hätten zu sagen zu den Babyloniern, Babylon ist gefallen, Babylon ist das und das, hätte das den Babylonier genützt? Nein. Es war schon zu spät. Die Warnung, wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr fallen, das wäre richtig. Aber Babylon ist gefallen, kann man nur denen verkündigen, die unter Babylon gelitten haben. Deswegen steht hier nicht, dass man das alle Nationen und Völker und Sprachen sagen soll. Das ewige Evangelium ist für alle Menschen. Aber der Fall Babylon, das ist, damit wir, diejenigen, die die erste Engelsbotschaft angenommen haben, sich freuen können, dass jetzt nicht mehr unter diese Zwangssituation leben müssen. Verstehen wir? Das heißt, dem Babylonier zu sagen, sie ist gefallen, wenn noch nicht gefallen ist, man musste dann der Inhalt der Botschaft ändern. Ihr wird einmal fallen. Aber die Bibel sagt nicht, dass diese Engel so etwas sagen. Das heißt, es gibt drei Botschaften von drei Engeln, aber man muss die Botschaften differenzieren, betrachten. Es gab eine Zeit lang, wo man sprach von den dreifachen Engelsbotschaft. Dreifachen, das heißt, es kam im Fächer so. Fach 1, Fach 2, Fach 3, alle zusammen. Nein, eigentlich in Wirklichkeit sind drei Botschaften mit drei unterschiedlichen Zielrichtungen. Drei unterschiedliche Zielrichtungen. Die erste Botschaft ist für die ganze Welt, ohne Ausnahmen. Das ist die Botschaft, die wir austragen sollten, ist das Gleiche, was Jesus Christus gesagt hat in Matthäus 24. Wenn wir Matthäus 24 lesen, Matthäus 24, nicht wahr? Vers 13 bis 14. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in viele erkalten. Wer aber beharrt bis am Ende, der wird selig werden. Das heißt, bei dem die Liebe nicht erkaltet und beharrt bis am Ende, der wird selig. Wir sehen, dass manchmal Geschwister, die unter uns waren, nach einer bestimmten Zeit haben sie eine Erkältung der Liebe und danach sind erkaltet in der Liebe. Passiert das auch in unseren Gemeinden? Ja, unglücklicherweise. Ich würde gerne sehen, dass niemand sich erkälten lässt und niemand erkaltet wird. Aber das ist so. Aber die Bibel sagt, dass diejenigen, aus dieser Gruppe, die beharren bis am Ende, die werden selig werden. Und dann sagt Jesus, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich zum Zeugnis für in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium vom Reich muss gepredigt werden zum Zeugnis für alle Völker. Dann kommt das Ende. Und verstehen wir deswegen, dieses Evangelium, die wir zu verkündigen haben, unsere Aufgabe ist, alle Menschen diese Erde zu erreichen. Aber nicht mit der zweiten Engelsbotschaft. Da muss das Volk, wenn die Befreiung kommt, aufmerksam gemacht, Babylon ist gefallen. Die nächste Stunde machen wir ein bisschen weiter.